BR Heimat. Habe die Ehre.
Servus und grüß Gott benannt, sagt heute wieder die Edith Schowalter. Bei uns geht's gleich um ein heimisches Wildtier, von dem wir zwar wissen, dass es seit über 50 Jahren wieder in Bayern lebt, aber sehen, das war bisher nur die allerwenigsten vergönnt. Es geht um den Luchs. Der Oberpfälzer Naturfotograf Bernd Fischer ist mein Gast in den nächsten 2 Stunden. Und er hat 5 Jahre seines Lebens darauf verwendet, dass er unsere größte europäische Wildkatze porträtiert in ihrer ganzen Eleganz. Und was wirklich besonders ist, in ihrem natürlichen Lebensraum, nämlich im Nationalpark Bayerischer Wald. Habe die Ehre, heute mit dem Oberpfälzer Naturfotografen Bernd Fischer herzlich willkommen auf BR Heimat.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Sendung.
Ja, das ist recht. Wissen Sie eigentlich noch, Herr Fischer, wann Sie das erste Mal sich gedacht haben, oh, so ein Luchs in freier Wildbahn fotografieren, oh, das war's?
Eigentlich von Anfang an. Ich muss sagen, ich habe jetzt voriges ein 50-jähriges Jubiläum gefeiert als Fotograf, Naturfotograf. Mhm. Und von Anfang an, ich kannte mich schon aus, was gibt's, was sind besondere Tiere da, habe ich immer mir gedacht, das wäre also der Traum, einen Luchs zu fotografieren. Mhm. Und zwar nicht im Zoo oder im Gehege. Und das ist dann eigentlich mehr oder weniger immer im Schlummerzustand geblieben. Mhm. Aber so richtig aktiv geworden ist der Wunsch erst so um die, sagen wir mal, Jahrtausendwende.
Ja.
Dann hat man also in der Gehegezone fotografiert. Das hat er schon anders ausgeschaut als zum Beispiel in einem Zoo. Und
also in der Gehegezone im Nationalpark,
Wald, genau.
Bayerischer Wald, kann jeder hin, war ich auch schon da, kann ich sehr empfehlen.
Und dann irgendwann, sagen wir mal, vielleicht so ab 2015, habe ich dann ernsthaft schon Pläne geschmiedet. Ich habe angefangen an einer ganz anderen Stelle. Ich habe es einmal probiert in der Slowakei mit einem Experten. Mhm. Da haben wir die Luchse gehört, aber haben es nicht gesehen. Und dann kam die Initialzündung erst mit meinem Anschreiben an Nationalparkchef damals, den Dr. Leibl. Und dann ging eigentlich alles von 20 bis 25 seinen Lauf.
Mhm. Aber wie lange hat es dann gedauert von da, wo es wirklich gewusst haben, es ist theoretisch möglich, bis sie dann das erste Bild in der Hand gehabt haben? Waren ja wieder Jahre, oder?
Nein, das ging dann sogar ruckzuck. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, du kannst ja nicht in den Wald gehen und denken, so, jetzt möchte ich einen sehen. Wo schaut es denn so aus, dass da ein Luchs leben kann? Sondern da haben natürlich jetzt dann Leute geholfen. Also, und zwar die draußen sind. Auch nicht unbedingt die Wissenschaftler in ihrem Wissenschaftsraum, sondern das war der Monitoring-Experte aus dem Nationalpark, der mir gesagt hat, in der und der Ecke, an dem und dem Felsen, an dem und dem Platz halten sich Luchse auf.
Muss man vielleicht kurz erklären, was ein Monitoring-Experte ist, ja der überall die Wildkameras aufhängt.
Genau.
Der beobachtet, wo sind welche Wildtiere, und der weiß natürlich dann, da sehen wir immer wieder einen Luchs.
Genau.
Und der hat ja einen Käufer.
Der hat Käufer. Da muss ich aber dazu sagen, dass erst hat er einmal Stelle gesagt, die fand ich nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob er mir die zweitbeste gleich geben wollte, aber jedenfalls hat sie da nichts da. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, können wir nicht an den und die Stelle, die mir auch wunderbar gefallen hat, weil die so exponiert war, also ein Platz, wo man direkt vorstellen kann, da lege ich mich gerne in die Sonne, was die Luchse im Winter gern machen. Mhm. Und da habe ich dann aufgebaut. Und dann hat man erst mal Wochen gewartet. Das war ja alles über die Kamerafalle gesteuert. Und irgendwann im November, also ich habe angefangen, sagen wir mal im September, im November das erste Mal Bütteln ausgelesen, da sehe ich einen Kopf von einem Luchs. Das war der Wahnsinn. Und den haben wir dann auch gleich mit Hilfe von dem Martin Gabauer, dem Monitoring-Experten, identifiziert. Aus Tschechien stammend, Mech.
Mech heißt er, also ein männlicher Luchs,
nach einem
Kuder, sagt man.
Kuder, genau.
Ja,
und der war benannt nach einem Berg dort, Mechow und so weiter. Und der hat mich dann faktisch mindestens ein Jahr lang beschäftigt, weil ich dem über die Kamerafalle immer wieder begegnet bin.
Mhm. Das war also Ihre Kamerafalle.
Meine Kamerafalle.
Genau, mit richtiger, tollen Kamera, was richtig tolle Bilder macht. Wenn Sie es mal anschauen wollen, auf br-heimat.de gibt es schon einen kleinen Vorgeschmack, was das für Bilder dann sind. Hat natürlich mit der Wildkamera gar nichts gemeinsam. Aber Wildkamera braucht man, damit man überhaupt solche Bilder machen kann, damit man weiß, wo die Tiere überhaupt sind.
Ja, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, der Bayerische Wald und insbesondere der Nationalpark ist also da schon eine Art Vorreiter. Der hat ein hervorragendes Überwachungssystem, sage ich jetzt einmal, in dem er genau weiß, die und die Luchse sind im Gebiet, die und die sind verschwunden oder die wechseln nach Tschechien. Dort wird es wieder überwacht und dadurch ist ein sehr guter Überblick. Ich weiß das jetzt zufällig. Der Co-Autor von meinem Buch, der Marco Heurich, der ist gerade die Woche, weil ich ihm von der Sendung erzählt habe, gesagt, der ist in Slowenien und dort wird an der Universität Ljubljana gerade geredet über Monitoring, weil die zum Beispiel in Slowenien ausgewildert haben, aber kein Monitoringbesitz haben. Und das Monitoring versetzt also dann schon die Spezialisten in die Lage zu sagen, wie es jetzt im Nationalpark ist oder in dem größeren Luchsgebiet jetzt, wir haben ungefähr 100 Luchse, so ungefähr. Das könnte man sonst ja nicht sagen.
Und ganz interessant finde ich ja, wir wissen ja alle, dass wir Giraffen an ihrem individuellen Muster unterscheiden können. Bei den Luchse habe ich es erst in ihrem Buch gelesen. Da schaut auch jeder anders aus von der Fellzeichnung her. Und die linke Seite schaut wieder anders aus wie die rechte. Das ist ja schon toll.
Ja. Wobei
und so erkennen es die
Wobei ich ja sagen muss, meistens hatte ich sogar mit meinen Fotos Probleme wieder zuzuordnen. Da haben die dann auch schon so ein Computerprogramm, wo das dann faktisch
abgeglichen wird.
Abgeglichen so wird und dann wissen die ganz genau, das war der und der. Ich habe dann oft einmal geschickt und dann geschrieben, also Martin, was ist denn das für einer? Ja, das ist schon wieder der Mech, so ungefähr.
Also der Mech war der Erste und den haben Sie ja selber gar nicht gesehen vor Ort, sondern nur Ihre Kamera.
Nur meine Kamera. Allerdings hat sich dann vor der Kamera in diesem ersten Winter eine richtige Geschichte abgespielt, weil da ist ein zweiter da gewesen, der war ursprünglich Resident. Das müssen wir vielleicht auch später nochmal erklären, was ist ein Resident?
Nein, das
der
machen
Luchs.
Wir gleich. Ein Resident ist der, der
ist
vor
der,
Ort das Sagen hat,
der Chef. Der sozusagen im Streifgebiet da dominant ist. Und da ist jetzt dieser Junge dahergekommen und hat den herausgefordert. Aber bei den Luchsen kommt es nicht zu irgendwelchen Kämpfen, sondern irgendwann zieht sich einer zurück, der vielleicht merkt, er ist der Schwächere. Und der Mech hat sich tatsächlich durchgesetzt. Und das war also dann zwei Männchen und eine Katz. Und die Katz ist dann im Hochwinter auftaucht, hat dann ihre Markierung hinterlassen, ihren Duft und dann war dann ein Wettbewerb des Markierens und Revierabsteckens und so weiter und im Endeffekt endete das damit, dass sie sich dann irgendwann verzogen haben, wenn der Winter zu Ende ist, die Paarung vollzogen und dann ist der Mech nochmal auftaucht bei mir auf der Kamera im Juni. So, und dann war die Mech-Geschichte eigentlich zu Ende. Fortan war er woanders und inzwischen leider gänzlich verschwunden, obwohl er eigentlich nur zu jung zum Sterben war. Aber das war jetzt die Kamerafalle, aber gleichzeitig habe ich im Winter 20 auch schon angefangen, winterliche Ansitze in einer Beobachtungshütte.
Ja, jetzt wird es spannend natürlich, weil da begegnet man ja dort, also begegnen, haben Sie am Telefon zu mir schon gesagt im Vorgespräch, kann man nicht sagen, man kann dem Luchs nicht begegnen, aber Sie waren an Auge in Auge mit dem Luchs und das interessiert uns natürlich genauer. Ich finde den Luchs einfach die schönste Katze Bayerns und für die meisten von uns wird es natürlich ein unerfüllter Traum für immer bleiben, dass einen Luchs jemals in seinem natürlichen Lebensraum sehen. Von richtig beobachten oder gar fotografieren, einmal ganz zu schweigen. Und ich habe einmal, Herr Fischer, einen Ranger gefragt im Bayerischen Wald, weil man denkt hat, der ist ja immer unterwegs. Also wenn jemand einen Luchs sehen kann, dann doch der. Und sogar der hat gesagt, also was öfter sehen oder vielleicht sogar relativ regelmäßig in seinem Gebiet, ist Luchs-Tatzenspuren im Schnee im Winter, auch schon aufregend nur. Und dann hat er gesagt, natürlich auf der Wildkamera sieht er, aber in echt, der war jetzt auch nicht ganz jung, der war auch schon seit Jahren Ranger im Bayerischen Wald, hat er in seinem Leben noch keinen Luchs gesehen. Und jetzt sitzt mir gegenüber einer, Sie haben dieses Vergnügen, dieses Privileg schon gehabt, wo das erste Mal passiert ist, dass Sie den Luchs direkt gesehen haben. Das muss ja ein Moment sein, den vergisst man doch sein Lebtag nicht, oder?
Ja, und es war jetzt sogar ein Moment des Erstaunens, der Verblüffung und dann auch des Entsetzens. Da ist nämlich was passiert, womit niemand gerechnet hat. Eine Idee, die diese Hütte gebaut haben, damit man sie, vor allem Luchsforscher oder engen Spezialisten, reinhocken und dann Beobachtungen vom Luchs machen. Und so war das im Winter 21, da war ich gesessen und damals hat es sogar richtig viel Schnee gegeben. Und das ist eine Stelle, die von den Luchsen regelmäßig abgelaufen wird. Das ist ein Baumstamm, der liegt da, da sitzen sie gern drauf. Und ich bin da stundenlang gesessen und es war richtig kalt. Und ich bin dann einen Moment aufgestanden und habe meine Füße bewegt, weil die Zehe haben schon weh dann.
Mit schon so U-Egeln.
Und dann setze ich mich hin und schaue durch die Kamera. Und in dem Moment schaut mich ein Luchs an. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt. Der war höchstens wirklich nicht weiter als 15, 20 Meter entfernt. Und der saß vor mir und hat irgendwie mitgekriegt, dass ich jetzt mich da hinhock und dass ich schaue. Und ich habe dann nur noch das Schneestieben gesehen. Und so schnell habe ich übrigens einen Luchs auch nie rennen sehen. Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, wie das geht, wenn die jagen. Und dann ist der davon gestiebt. Und ich kann auch sagen, ich bin die ganze Woche noch gehockt. Und er kam nimmer.
Ja.
Und ich habe gedacht, jetzt habe ich durch mein Blitz aufstehen, alles kaputt gemacht. Das war meine erste Begegnung. Aber das ging dann in diesem Winter richtig gut weiter. Ich bin dann regelmäßig geguckt und dann kamen immer wieder Luchse vorbei. Und das war dann sozusagen Alltag. Und das kann ich also bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Also mit einem Wildtier wie dem Luchs, da gelangt richtig Schönheit in unser Leben. Wenn wir das Tier anschauen und in seine Augen schauen können, das ist also eine völlig andere Welt. Eine Welt, ich sage es einmal so ein bisschen übertrieben, das ist die Urzeit. Weil das darf ich vielleicht auch noch sagen. Der Urluchs, der hat vor 7 Millionen Jahren gelebt.
Ja.
Da war von uns noch gar nichts.
Noch lang nichts.
Und das ist ein Phänomen. Mit diesen Tieren kommen wir sozusagen ganz leicht, wenn wir das Glück haben, sowas zu sehen, in einem Bereich, wo wir Schönheit erleben, die uns tief anrührt.
Das ist wirklich so. Och. Ich spüre gleich die Rührung, wenn Sie das bloß ansprechen. Also, wenn man diese Bilder anschaut, die in Ihrem Buch ja alle da sind und auch unter br-heimat.de können Sie ein paar sehen, das ist, also Katzen sind von Haus aus was Schönes, aber da ist noch was anderes dabei, gell?
Richtig. Und was mich auch sehr gefreut hat, ich bin dann jetzt nur mal ganz kurz bei der Kamerafalle. Das erste Bild von dem Mech, also das war richtig schön, war, da weiß ich heute noch, hat ein Freund, der also auch wirklich in der im Wildtiermanagement aktiv ist, hat gesagt, Bernd, das Foto, das gefällt mir so unglaublich gut, weil der Luchs schaut in die Weite, der schaut jetzt nicht wie fixiert auf die Falle, was
nicht
ist
so
da, der
so.
Ist, war überhaupt nicht alarmiert, sondern der war ganz entspannt. Und hat da seinen Duft abgesetzt, also sprich, er hat den Felsen mit seinem Urin bespritzt. Und umso intensiver ist es natürlich, wenn man den jetzt dann draußen live sieht. Und natürlich kommen immer wieder Blicke, der weiß ja dann, der hat ja unglaubliche Sinne. Und dann weiß er genau, da sitzt jetzt jemand in der Hütte, da können wir nur so still sein.
Der hört wie ein Luchs.
Der sieht wie ein Luchs und er sieht auch wahrscheinlich jede kleinste Bewegung, obwohl man da vertarnt und alles versteckt und so weiter. Und diese Blicke, die haben mich immer tief getroffen. Also weil der schaut die an.
Direkt in die
und
Seele.
Man ist eigentlich jetzt in einer, man überlegt, was denkt jetzt der gerade? Also das Falscheste, was ja Menschen immer gedacht haben, die denken, empfinden überhaupt nichts, dem kein Bewusstsein. Das ist ein totaler Blödsinn.
Das sagen auch die Verhaltensforscher mittlerweile. Das war halt, hat man sich so vorgestellt. Aber jeder, der ein Tier hat, hat das immer schon rätselhaft gefunden, wie Wissenschaftler auf die Idee kommen, dass Tiere kein Bewusstsein haben.
Ja.
Und also ich bin ja auch so eine, die ich freue mich über jeden Vogel, den ich sehe. Und umso interessanter ist, wenn der Vogel einen selber nicht sieht, weil sie der einfach so verhält, wie sie halt verhält, wenn man nicht da war. Und mir ist einmal bei einer Wanderung passiert, da bin ich halt um ein Eck rumgegangen und auf einmal steht ein riesen Steinbock vor mir. Wir haben uns alle zwei angeschaut, beide erschrocken. Er hat sie schneller gefangen wie ich und dann ist er wirklich ohne große Eile einfach weggegangen. Aber sowas kann einem mit einem Luchs nicht passieren, oder? Dass man den überrascht irgendwo, wie wir zwei so über Eck halt zusammengekommen sind.
Ja, ganz selten. Also ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, dass ich eine einzige völlig überraschende Begegnung hatte an einer ganz anderen Stelle. Da war plötzlich der Luchs da und dann hat er das typische Verhalten für die Situation. Das wusste ich auch schon von anderen Luchs-Fotografen. Und er ist nie richtig panisch, sondern er schaut dir an Wenn du zu nah bist, dann steht er auf, er dreht sich um, er geht weg, bleibt dann nochmal stehen und schaut nochmal. Das Dumme war, dass ich keine Kamera dabei hatte.
Waren Sie da im Auto oder waren
ich
Sie
da? Ich war im Auto gesessen, aber er hat sozusagen genau gesehen, da ist ein Mensch in seinem Auto und er ist dann weggegangen. Also das kann ich nur bezeichnen als würdevoll.
Genau, so war es bei dem Steinbock auch, da habe ich gedacht, oh, pfe, die. Es war nicht, oh, schlimm, ich muss flüchten, sondern, oh, pfe.
Ja, ja, muss ja keine Angst haben, er ist ja schneller.
Und
er, aber allzu oft werden sie keinem Luchs begegnen, der nichts mitgekriegt hat. Die kriegen das immer mit.
Aber manche Menschen haben jetzt gar nicht den ganz großen Ehrgeiz, das an sehen und haben einfach ein unverschämtes Glück, das hat es natürlich auch schon gegeben, gell?
Na, selbstverständlich, also das höre ich immer wieder, also das selbst, sage ich jetzt einmal gar nicht negativ gemeint, die Unbedarftesten erzählen, da war der Luchs, also das gibt's. Also ich habe so also jahrelang im Feldensteiner Forst zum Beispiel mal versucht, einen Wolf zu sehen und irgendwann kommt ein Wanderer daher und sagt, da vorne sind gerade vier über den Weg gelaufen.
Ah, ja.
Ja, naja, da war ja ein Rudel. Also insofern, das kann immer mal passieren.
Also eine Familie ist es
ja,
dann
also
praktisch, oder?
Ja, also das Rudel halt, ja.
Also Mutter mit drei
Jungen. Ja, ich weiß, da sind auch nicht unbedingt nur irgendwelche Abkömmlinge. Die können sich zusammenfinden zu einem Rudel, aber die meisten sind schon verwandt, ist schon klar.
Oder ganze Reisegruppen, haben Sie mir vorher schon erzählt, die überhaupt das erste Mal im Nationalpark Bayerischer Wald waren.
Ja, das hat mir auch wiederum der Marco Hörig erzählt, dass er mit einer koreanischen Reisegruppe, so Luchsexperten oder Wildökologen oder Wildbiologen unterwegs war und auf einmal sagt dann einer, Luchs, und das war nicht einmal weit weg von der Gehegezone, also faktisch, und dann ist tatsächlich da ein Luchs gelaufen, der hat gesagt, das war, also für die war das vielleicht also was Normales,
ja,
denken, ja der kehrt sich hierher,
ja
aber das war eine Sensation. Also ich fühle mich immer nah dran am Luchs trotz allem, weil ich, wenn ich durch den Wald gehe, das ist übrigens auch so ein Effekt, durch die Tiere lernen wir und der Luchs ist möglicherweise auch mein Lehrer. Wenn ich jetzt durch den Bayerischen Wald gehe an bestimmten Stellen und sehe ich einen Felsen, dann denke ich mir, da könnte er markieren, der ist gut. Oder da über irgendeinen Hügel, da könnte ein Luchs Pass drüber führen. Und dann kann man sich den Luchs vorstellen. Ich habe ihn sehr oft schon gehört, aber das Sehen, das ist wirklich ein echtes Problem. Und es wäre jetzt auch nicht die beste Methode, um zu Fotos zu kommen. Besser ist, anzusitzen und zu warten.
10.32 Uhr ist gerade geworden, kurz nach 10:30. Und für alle begeisterten Naturfreunde da draußen, die sich das jetzt angehört haben und sie denken, ach, ich möchte auch so gerne mal einen Luchs fotografieren. Also es geht, man kann in den Nationalpark fahren. An der Gehegezone gibt es einen Punkt, wo man stehen kann und mit ein bisschen Glück sieht man Luchs und kann dann sogar fotografieren. Was machen Leute, die ihn, so wie Sie in freier Wildbahn fotografieren möchten?
Ja, in dem Fall ging der Weg nur über den Nationalpark, weil einmal ist der Luchs ja eine wirklich auch immer noch hochgradig bedrohte Tierart. Also wenn jetzt da jeder hinausgeht und denkt, ich baue jetzt was auf oder sonst was, das geht gar nicht.
Darf man gar nicht. Also muss man ganz
nicht
klar sagen, man darf es nicht.
Und in dem Fall war das mein Privileg und mein Glück war, dass man mir das erlaubt hat. Und diese Zusammenarbeit, für die bin ich natürlich auch sehr dankbar. Nur so war es gegangen. Ich bin halt oft an Stellen.
Also Sie haben im Auftrag des Nationalparks die Fotos gemacht, muss man sagen.
Ich habe auch die Bilder wieder dem Nationalpark zur Verfügung gestellt. Aber was ich gerade sagen wollte, ich bin halt oft in Wäldern, wo ich ganz sicher war, da sind Luchse. Aber da mache ich mich gar nicht dran zu suchen, weil das ist sinnlos. Und ich habe auch nicht das Glück gehabt, weder in die Karpaten noch irgendwo in Slowenien, in den slowenischen Alpen. Das ist einfach so. Aber eins ist schon klar, das muss ich sagen, wenn ich heute in den Wald gehe, wo ich weiß, da sind Luchse, das ist ein völlig anderer Wald. Und wenn ich heute in einen Wald gehe, wo ich weiß, da sind die nicht, diese großen Prädatoren, also Raubtiere, hat man früher gesagt.
Große Beutegreifer, sagt
große Beutegreifer. Dann weiß ich, das für mich ein anderer Wald. Das ist ein...
Weil sie es wissen oder weil man da irgendwas anders sieht?
Man fühlt was anderes.
Oder was anderes erlebt einfach.
Man fühlt was ganz anderes.
Wie man als Schwammerl so gleich spannt, ist das jetzt ein Schwammerlwald, ob ein Kind oder nicht? Oder, naja, da wäre jetzt gar nicht schauen brauchen.
Ja.
Kann man vergleichen so, oder?
Also, ich kann das gern vergleichen. Ich meine, im Prinzip ist es das Gleiche, wenn ich wohin gehe und weiß, da war früher mal ein Vogel, ein bestimmter, und ich höre nicht mehr, ich sehe nicht mehr, dann entsteht so eine Art von Ödnis. Das ist irgendwie ein unglaublicher Verlust. Also, eigentlich sind die Wildtiere eine ganz naheliegende Form von Alltag.
Von Heimat.
Von Wirklichkeit.
Direkt von Heimat ist
ja,
das.
Mhm. Also wenn Sie Heimat so definieren, da brauche ich nicht Schuhplatteln und brauche ich auch keine Lederhosen anziehen. Das ist Heimat, authentischer, echter geht es gar nicht. Mhm. Und das ist ein Reichtum, wenn ich da das Glück habe. Jetzt muss ich aber über die Leute nicht den Mund wässrig machen, sondern sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, diesen noch vorhandenen Restreichtum zu erfahren. Mhm. Da, wenn ich im Garten eine Goldwespen sehe oder wenn ich draußen das Konzert der Kreuzkröten oder der
ja, Kreuzkröten ist schon recht ambitioniert. Ich bin schon mit dem Gras, wie heißt
Teichfrosch.
Ja. Ganz ein normaler Frosch. Wenn ich den her, ein richtiges Froschkonzert, das ist für mich Kindheitserinnerung.
Das ist,
macht mich schon glücklich. Ja. Ich denke mir, mei. Hört man die auch mal wieder, die habe ich lange nicht mehr gehört.
Und beim Luchs kommt natürlich, wenn ich das so sagen darf, noch etwas dazu. Der verströmt diese Aura, dieses Geheimnis der Wildheit viel mehr als jetzt manch anderes Tier, weil er eben absolut ungezähmt uns in vielerlei Hinsicht da überlegen ist und weil er auch so schön ist. Also das ist einfach nur mal was ganz anderes. Aber das ist tatsächlich Heimat. Insofern kann man sagen, eigentlich müssten alle Bayern absolut, also zumindest die Nordbayern und Ostbayern, die Oberbayern gehen da leer aus.
Weil es bei uns keinen gibt.
Ja, die müssten absolut stolz sein, dass diese Tiere da wieder leben, nachdem man sie weggeschossen hat.
Also Mitte 19. Jahrhundert haben sie ja den letzten ganz stolz präsentiert, tot. Wo sind sie denn mittlerweile? Also Nationalpark Bayerischer Wald haben wir eh schon gesagt. Aber über diese Wildtierkameras kann man ja praktisch, die Jäger wissen es ja alle, wo die sind. Wo sind denn Luchse nachgewiesen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald in Bayern?
Also es gibt ein kleines Vorkommen noch in Steinwald, Fichtelgebirge und auch neuerdings Beobachtungen über Kameras im Frankenwald. Also nördliche Oberpfalz, nordöstliches Franken. Mhm. Und dazwischen liegt der Oberpfälzer Wald. Und da ist aber leider das als Brücke noch nicht richtig, das funktioniert noch nicht richtig. Da sind ganz wenig Beobachtungen. Auf der tschechischen Seite, die nennen das ist sozusagen der tschechische Oberpfälzer Wald, wenn ich so Czeski lese, da sind regelmäßige Wanderungen. Mhm. Aber jetzt geht es eigentlich darum, diese ganzen Gebiete zu vernetzen und das weiter auszubauen. Vielleicht darf ich das einmal sagen, ein ganz intakter, richtiger Luchsbestand, der wirklich auch von der genetischen Vielfalt und in jeder Hinsicht überlebensfähig ist, der bräuchte sozusagen einen Lebensraum von 100.000 Quadratkilometer. Das wäre sozusagen fast oder ein bisschen mehr als ein Drittel von Deutschland. Aber es sind eben Korridore, Wege wichtig.
Also ich habe irgendwo die Zahl gelesen, 100 Individuen braucht es, 100 Luchse, damit eine stabile Population sich bilden kann. Haben wir die schon in Bayern?
Ja, aber das ist ja so, diese Zahl 100, die darf ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur ganz wenige Individuen, also in dem Fall Katzen, fortpflanzungsfähig sind. Mhm. Also das ist auch bekannt, es gibt in Bayern.
Braucht man 100 fortpflanzungsfähige?
Also das mit 100 ist sozusagen eine hinlänglich große Population, die sich sozusagen selber erhalten kann. Aber das ist kein optimaler Erhaltungszustand. Das muss man klipp und klar sagen.
Ja, das Minimum eigentlich.
Ja, aber und jetzt ist schon so, dass wir im Bayerischen Wald ja auch schon im Prinzip ein kleines Territorium haben, obwohl ja das dranhängt am Šumava-Nationalpark in Tschechien und an Oberösterreich, wo auch noch Luchse sind. Es ist eine zusammenhängende Population. Mhm. Aber bayernweit kann man sagen, nur 14 Weibchen sind fortpflanzungsfähig. Also das ist schon ein Riesenverlust, wenn da eine gewildert wird oder eine überfahren wird. Und dann gibt es ja nur das Phänomen dieser genetischen Verarmung. Das ist jetzt vor kurzem in der Schweiz aufgetaucht, dass sie festgestellt haben, da sind Luchse ohne Ohren oder
Inzucht
also
einfach.
Also man muss dazu sagen, ich hatte ja das Weibchen vom Mech und vom Stefan hieß der andere, sein Rivale, das war die Stummel, die hatte keinen Schwanz. Da habe ich auch damals gesagt, wieso hat die keinen Schwanz? Ich hoffe, es war nicht ein genetischer Defekt, das war es wahrscheinlich nicht, weil die hat auch inzwischen mehrfach junge, normale Junge zur Welt gebracht. Aber es müsste noch viel mehr Austausch stattfinden.
Mhm. Und wie schaut denn jetzt eigentlich ein Luchsrevier aus? Also welche Voraussetzungen muss denn ein Wald haben, dass man sagt, ja, da kann jetzt ein Luchs schon leben?
Also das ist erstaunlich, dass der Luchs da sehr anpassungsfähig ist. Den gibt es im Nadelwald, den gibt es im Laubwald, den gibt es im Mischwald, den gibt es an der Grenze zwischen Wald und Kulturlandschaft, den gibt es im Hochgebirge und der ist im Prinzip auch vorstellbar sogar in Steppenlandschaften, wenn die mit Büschen durchsetzt sind.
Wo er Deckung hat.
Wichtigste ist eigentlich eine verfügbare Beute und das ist, also im Bayerischen Wald ist in erster Linie das Reh. Mhm. In den Bergen kann es auch die Gämse sein oder mit dabei sein. Dort, wo keine Rehe sind, ist es dann schon wieder schlechter. Mhm. Aber er kann auch zum Beispiel in Skandinavien ausweichen auf Schneehasen. Also er ist schon ein bisschen breiter aufgestellt. Aber grundsätzlich gilt, der Luchs ist vom Lebensraum her gar nicht einmal der anspruchsvollste Wald. Aber der Wald darf nicht zu sehr zerschnitten sein.
Ja, die Straßen sind
Straßen, Problem, Autobahnen, Bahntrassen. Mhm. Also ich habe vor kurzem mit einem geredet, da ging es um den Hirschwald südlich von Hamburg. Mhm. Der hat gesagt, eigentlich ist das Luchs Erwartungsgebiet.
Erwartungsgebiet.
Aber da ist eben Füssel und Abtal entlang, da gingen so viele Autobahnen, Bahnlinien. Das ist schwierig, weil nördlich von Regensburg sind auch schon Luchse festgestellt worden.
Mhm. Also Rehe müssen da sein.
Beute.
Das ist eigentlich, also das habe ich beim Professor Heurich eben gelesen, dass das Reh bei uns ist für einen Luchs, das habe ich interessant gefunden, das optimale Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen.
Ja.
Weil eine Maus ist halt bloß so ein Haps, so ein kleiner, die nimmt einmal mit, wenn es einem gerade direkt vor die Tatzen läuft, so ungefähr. Und von einem Reh hat halt eine ganze Wucher was.
Ja, ich meine, ich habe das auch schon gesehen, dass Prädatoren, Beutegreifer, wie sie gesagt haben, dass die mal einen Vogel fressen. Das ist nervig. Die Federn, die sind eben dauernd im Maul und stören. Während ein Reh, das ist für den Luchs auch insofern komfortabel, ist viel Fleisch. Und er, wenn er es erbeutet hat, dann frisst er von hinten die Keule und dann ist da so viel Fleisch. Und dann ist das eine optimale Ernährung. Er kann aber auch, das habe ich also von Luchsleuten aus Finnland gehört, einmal auf den Auerhahn gehen. Aber das macht er nur, wenn er ausweichen muss. Mhm. Aber bei uns ist das mit dem Reh und Luchs, das ist also irgendwie eine feste Beziehung. Also fürs Reh eine unglückliche, für den Luchs eine glückliche.
Und er fängt ja, das habe ich eben auch da beim Professor Heurich gelesen, jetzt nicht, wie es oft ist, halt die Jungtiere, die Unerfahrenen werden gefangen oder halt wenn ein älteres oder geschwächtes Tier ist, sondern der kann wirklich ein erwachsenes, in voller Kraft stehendes Reh erbeuten. Und das finde ich echt der Hammer, weil der ist ja selber eigentlich eher ein bisschen leichter wie so ein erwachsenes Reh, oder?
Also ist auch nicht. Sein Riesenvorteil ist, dass er sich so unglaublich gut decken kann und dass er sich anschleichen kann. Und er muss ja bis auf 5, 6, 7, 8 Meter ran, bevor er dann losspurtet, weil auf der Langstrecke hätte er gegen das Reh oder gegen ein Hirschkalb überhaupt keine Chance. Mhm. Aber wenn er sich so anpirschen kann, dann springt er dem Reh sozusagen auf den Rücken. Seine Krallen, die helfen ihm sozusagen, man sieht das ja hinterher an den Schleifspuren, das Reh festzuhalten. Und dann macht das wie viele Katzenarten. Er geht an die Gurgel und tötet das dann. Und das ist für ihn natürlich für eine Woche ausreichend.
Und er kommt dann auch immer wieder an die Stelle zurück, gell?
Vorsicht, also ja, Moment, jetzt habe ich Sie missverstanden. Mhm. Ich wollte sagen, natürlich, das geht über ein paar Tage. Mhm. Jetzt habe ich einmal das Glück gehabt, dass ich so einen Riss hatte und da fotografieren konnte mit der Fotofalle. Und er kommt dann jeden Abend, bis das aufgebraucht ist. Die Innereien hinterlässt er, also vor allem die Därme. Und dann kommen die anderen. Aber das hält für einige Tage. Aber das, warum ich dann gesagt habe, oder warum ich widersprochen habe, wenn er irgendwo ein Reh erlegt hat, die anderen Rehe sind ja nicht dumm, die wissen, der Luchs ist da, dann muss er wieder längere Strecken laufen in ein Gebiet, wo länger kein Luchs war, damit dort wieder Unvorsichtige sind.
Verstehe. Der Naturfotograf Bernd Fischer ist heute mein Gast, den habe ich die Ehre und wir haben schon gehört, also Luchse in ihrem natürlichen Lebensraum fotografieren, das kann man eigentlich nur im Auftrag vom Nationalpark Bayerischer Wald, wo die daheim sind. Und was der Herr Fischer da für Fotos gemacht hat, kann ich Ihnen nur empfehlen, br-heimat.de. Da gibt es eine kleine Bildergalerie. Und das letzte Bild in unserer Bildergalerie, Herr Fischer, das ist das Titelbild von Ihrem Buch. Ist das jetzt eins, wo Sie mit einer automatisch auslösenden Kamera gemacht haben? Oder war das eins in der Kategorie, ich stehe dem Tier direkt Auge in Auge gegenüber und muss selber oder darf selber abdrucken?
Ja, also das Letztere. Das Letztere. Das war sogar im Winter 24, eigentlich so ganz am Ende dieser langen Arbeitsphase, die ja 20 begonnen hat. Und ich hatte eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben, einmal einen Luchs im allerschönsten Licht zu bekommen. Da haben die da hinten sogar schon gelacht, weil ich mal gefragt habe, wann hätte man eine Chance, einen Luchs im Licht zu erwischen. Mhm. Und da hat mir jetzt vor kurzem der Jörg Müller aus dem Nationalpark erzählt, da hat sich da das verbreitet, dass sie gesagt haben, am Dunnerstoch um zwei. Also sozusagen, so wie wenn ein ganzer Bläder fragt, wann haben wir denn den Luchs? Dann Dunnerstoch um zwei. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Und in dem Sinn war ich aber trotzdem nicht entmutigt, hat immer noch die Hoffnung gehabt, weil die meisten Luchse erst ganz spät in der Dämmerung gekommen sind. Vielleicht kommt einmal einer in der Sonne. Und das war ein Wintertag, ganz wenig Schnee leider, wie so oft die letzten Jahre, aber ein bisschen Schnee. Und es war kristallklar und ich bin den ganzen Nachmittag schon gehockt. Und abends, ich habe immer hinausgelinst und gesehen, die Sonne ist jetzt gerade nur so ein Stickel, sag ich einmal, über die Wipfel. Dann ist sie weg. Und in dem Moment habe ich hinter dem Baum, der da liegt, wo sie sich gerne mal draufsetzen, habe ich gesehen, da taucht ein Luchs auf. Und ich habe also, und dann hat er sich hingesetzt. Da sitzt er da wie so eine Porzellanfigur und rührt sich nicht. Und dann habe ich innerlich nur gedacht, bitte, bitte tu mir den Gefallen. Und der hat sich in Bewegung gesetzt, ist unter dem Baum durch und ist dann auf mich zugelaufen und war dann in dem allerletzten, ganz extremen Wintersonnenlicht. Der hat golden geleuchtet und diese Augen, und der hat mich immer angeschaut, weil er hat genau gewusst, der war ja ganz nah. Mhm. Und da habe ich Bilder gemacht, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, also das ist wie ein Geschenk. Also ich habe da konnte nur dankbar sein. Und das war für mich klar, wo ich die Bilder hatte, das muss aufs Titelbild.
Mhm. Und was war das dann für ein Luchs?
Das ist jetzt eine längere Geschichte, weil den Luchs kannte ich. Das war, den kannte ich schon sozusagen als Kleinkind.
Ach komm.
Und das war der gleiche, der auch in meinem Buch drin ist, wo einmal bei meiner Fotofalle an einer anderen Stelle plötzlich ein junger Luchs drauf war, ohne Mutter. Dann habe ich natürlich auch überlegt, kann das sein, dass der ganz allein unterwegs ist? Dann hat man gesagt, nein, kann nicht sein. Und dann haben die Wildkameras vom Nationalpark Aufklärung dahingehend geliefert, dass man gesehen hat, die Mutter, Cassandra,
die
stand dann direkt daneben und hat zugeschaut, wie der Kleine auf die Stelle gegangen ist, wo die Alten immer markieren. Also für ihn war das ja viel zu hoch. Also noch. Aber er ist da draufgegangen, war dann wie gebannt vor dieser Kamera, ist direkt drauf zugegangen, hat reingeschaut. Und da habe ich ein Bild, das ist auch im Buch drin. Und dieser kleine Luchs, der hat dann auch noch allerlei Unsinn gemacht. Der hat dann mein Passiv-Infrarot-Detektor runtergerissen. Dann hat die Kamera ausgelöst und was der Teufel was.
Aber sie strahlen, wenn sie es verzögern.
Ja, also weil das ja so eine nette Schaden, Geschichte ist.
Ja.
Und das, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht nur Fotograf, sondern auch so Geschichtenerzähler. Und in meinem Buch habe ich als Naturerzähler all das auch jetzt so dargestellt, dass das jeder nachempfinden kann.
Und es war jedenfalls ein Nachwuchs von der Cassandra. Und über die Cassandra, da hören wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten nur ausführlich, wie sich die beiden getroffen haben, was man da über das Familienleben von so einer Luchsfamilie lernen kann. Und ich freue mich, wenn wir noch Ulfi weiterratschen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich sage herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Mein Gast heute ist der Oberpfälzer Naturfotograf Bernd Fischer. Und ihm ist das Kunststück gelungen, dass er bayerische Luchse über 5 Jahre in ihrem natürlichen Lebensraum begleitet und fotografiert hat. In der ersten Stunde hat er uns natürlich schon erzählt, dass sowas nur im Auftrag vom Nationalpark geht und ausschließlich, wenn man den Auftrag hat, kann also nicht jeder probieren. Aber gleich geht es darum, was er in diesen 5 Jahren alles über das Familienleben der Luchse gelernt hat. Herr Fischer, einer der Luchse aus dem Bayerischen Wald, den Sie ja richtig gut kennengelernt haben, ist die Luchsdame oder Katze Cassandra. Wenn Sie jetzt einmal so nachdenken, was wird die Name machen an so einem heißen Hochsommertag, wie wir ihn heute haben?
Ja, die wird wahrscheinlich nicht allzu viel machen. Die wird sich tagsüber einen Schattigsplatz gesucht haben und dort halt nicht wenig sich bewegen, ausharren. Und erst, wenn es kühler wird, Dämmerung oder gar so nach Sonnenuntergang unterwegs sei. Dass das aber trotzdem bei den hohen Nachttemperaturen dann auch noch anstrengend genug ist, da jetzt meinetwegen ein Reh zu erbeuten, das versteht sie von selber. Vielleicht ein Satz, vielleicht wundern sich ja unsere Hörerinnen und Hörer über die ganzen Namen. Die Namen Cassandra, Mech, Becher, Stefan und so weiter, die werden immer von diesen Luchsexperten oder Luchsforschern zugeteilt. Und wenn es tschechisch klingt, wie Mech, Becher, dann waren es die Tschechen, da wo der Luchs das erste Mal aufgetaucht ist. Manchmal war es in Bayern und manchmal haben sie sogar eben so mythologische Namen bevorzugt. Cassandra, Nerea gibt es auch. Also drei Richtungen.
Also die Cassandra haben Sie ja eine ganze Weile beobachtet und Ende Juni, da müsste es ja normalerweise Junge haben, oder?
Ja, ich habe vor kurzem extra nochmal den Experten gefragt, lebt die Cassandra noch? Ja, sie wird immer wieder auf den Wildkameras registriert und wenn alles gut gelaufen ist, dann wird es wieder Junge haben. Ich habe in meiner Arbeitszeit mit ihr zusammen einmal erlebt, da hatte sie einen Dreierwurf und einmal war eben nur dieser eine Besagte, der aufs Titelbild gelangt ist.
Ach, das war ein Einzelkind, ein verwöhntes.
Das war ein Einzelkind, ja.
Ein frechs, verwöhntes Einzelkind. Also einmal drei, einmal eine.
Ja.
Was ist denn so eine durchschnittliche Wurfgröße beim Luchs?
Also das eben von 1 bis 3, also 4 ist glaube ich schon die große Ausnahme. Also das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig. Der Luchs, der pflanzt sich nicht übermäßig fort. Also das heißt also, Verluste fallen da schon irgendwie ins Gewicht und die gehen ja sowieso davon aus, dass also höchstens jeder Zweite das zweite Lebensjahr erreicht. Also und da sind sehr viele Faktoren, die können Junge können auch mal verhungern und sind ja vielen Gefahren ausgeliefert, so wie die Alten auch. Die werden also auch Jungtiere, werden auch überfahren oder können sich verletzen. Also das heißt also, die Reproduktionsrate ist also höchstens gut geeignet, um den Bestand zu erhalten. Mhm. Also zu einer Überpopulation wird sicher nirgendwo beim Luchs kommen.
Aber die Hauptgründe für, also die Haupttodesauslöser sind wahrscheinlich menschengemacht, oder? Weil so richtig einen natürlichen Feind hat doch ein Luchs gar nicht bei uns.
Ja, also völlig menschengemacht, mit Ausnahme der genetischen Verarmung, sowohl der Verkehrsunfall und erst recht natürlich die Wilderei. Das sind Faktoren, die eindeutig auf den Menschen zurückzuführen sind.
Jetzt haben wir gesagt, sie hat wahrscheinlich Junge. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Luchsvater in der Luchsfamilie?
Ja, das ist nicht einmal so ganz klar, würde ich sagen. Also erstmal ist oft einmal nicht einmal ganz klar, von wem stammen denn jetzt eigentlich die Kinder ab?
Darf ich ganz kurz einhaken? Bei Blaumeisen haben sie jetzt nachgewiesen, dass in einem Nest ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass die Jungen 3 verschiedene Väter haben. Gibt es sowas bei Luchse auch?
Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
Also kann man ja genetisch halt bestimmt
aber besser nachweisen. Aber eins ist klar, ein Luchskuder, also das Männchen, das hat ein sogenanntes Streifgebiet und das ist größer als ein Weibchenstreifgebiet, sodass also in diesem Luchskuder-Streifgebiet sich mehrere Weibchenstreifgebiete überlappen können. So, das ist das Erste. Und dann ist aber also die Jungtiere, man kann ja fragen, was wird jetzt aus denen eigentlich, wenn es dann quasi von der Mutter weggestoßen werden, weil die schon wieder neue hat. Die ziehen jetzt rum. Also oft, die machen das natürlich auch, denke ich mal, sehr diskret, die Jungen, weil sie sind ja unterlegen. Und wer denn dann, sage ich jetzt einmal, in einem Revier, in einem Gebiet auf ein empfängnisbereites Weibchen stößt, das wird in den allermeisten Fällen der dominante Kuder sein. Aber es könnte auch mal sein, dass der Kuder nicht aufpasst und dann hat ein anderer sich verpaart. Mhm. Also das ist, man kann nur so eine gewisse Nähe spüren und bei der Cassandra zum Beispiel, in der Zeit, wo ich fotografiert habe, da war es klar, da war ein männlicher Luchs, ein Kuder, immer in der Nähe. Das war der Becher.
Mhm. Der aus Tschechien ursprünglich.
Der auch aus Tschechien kommt.
Und aber im Nationalpark wird das nicht jetzt mit Genanalysen dann erforscht, wer mit wem wie verwandt ist. Ich weiß, bei Bären ist es ja, die wissen ganz genau, das ist der Vater von dem und das ist der Großvater von dem. Und
also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Da müssen Sie den Marco Hörig fragen.
Machen wir. Nach der Sendung fragen wir den. Hätte mich jetzt bloß interessiert. Ja. Hat jetzt für Ihre Arbeit keine Auswirkung gehabt. Aber also der Vater kommt zur Paarung und dann geht er wieder seines Weges.
Ja. Wobei diese Paarung, das ist ja eine bestimmte Phase, wo Luchse in der Hitze sind.
Und also in der Hitze sind sie in der Kälte.
Also das ist in der kälteste Moment eigentlich, so der Februar, war ja früher oft ein sehr kalter Monat. Und es kommt bis in März, maximal April gehen. Und irgendwann ist halt dann das Weibchen trächtig und zieht sich zurück. Und die wird man jetzt auch nirgendwo aufspüren können und sollte auch gar nicht. Mhm. Und irgendwo unter einer Wurzel, in einer versteckten Stelle, da werden die Kleinen gesetzt. Und erst so im August fangen die dann an, die Katzen mit ihren Jungen herumzugehen, auch sie mitzunehmen, zu jagen. Und dann kann man auch die Katze mit dem Kleinen sehen. Und das war bei mir eben der Kleine, der an der Fotofalle war, das war im August.
Ah, das
aber
war im
völlig
August.
Überraschend für mich.
Einen seiner ersten Ausflüge
so
vielleicht.
Ungefähr.
Und Sie haben es auf der Kamera dokumentiert. Und also der Vater wird nie mehr gesehen, aber...
Nein, also irgendwo bei der Cassandra war es wirklich so, dass der Becher, der war schon auch immer da. Also sie, manchmal, da wo die den Dreierwurf hatte, da waren... An manchen Tagen alle fünf. Das war dann die Cassandra, drei Junge und der Becher war aber auch da. Aber er hat sich schon in einer gewissen Distanz gehalten.
Aber er hilft aber jetzt nicht bei der gehabt, Familienernährung, wie bei, in der Vogelwelt zum Beispiel.
Die Bejagung der Reh und als Lieferantin fürs Futter, ist die Cassandra.
Alleinerziehend.
Ja, die ist alleinerziehend und die hat auch ein relativ kleineres Revier. Aber der Mann, muss man jetzt dazu sagen, der überlässt dann dieses Jagdgebiet gerne der Katz und meidet dann den Bereich.
Immerhin. Ist ja auch schon was wert.
Ja. Dass er nicht also er lässt sie bei der Arbeit gerne unbehelligt.
Genau, unbehelligt. Muss man ja auch schon oft froh sein drum. Wie hoch ist denn eigentlich die natürliche Lebenserwartung von einem Luchs in freier Wildbahn? Da ist also, immer niedriger wie jetzt irgendwo in Gefangenschaft.
Also ich denke mal schon, also fast wie bei einem Hund, 13, 14 Jahre kann also ein Luchs werden. Mhm. Sehr viele erreichen das Alter nicht aufgrund der Gefährdungsfaktoren. Aber das ist sozusagen eine begrenzte Lebensphase und das ist ja das, was ich in meinem Buch auch dargestellt habe. Der Stefan war schon 7 Jahre, als ich den das erste Mal fotografiert habe. Mhm. Der wäre jetzt inzwischen schon ziemlich alt, also das auch schon an der Grenze. Der ist ebenso verschwunden, aber der Mech war noch in den jungen Jahren. Mhm. Der müsste nur leben, aber der ist jetzt auch irgendwo verschwunden.
Aber wenn er noch leben würde, dann wäre er inzwischen irgendwo auf einer Wildkamera aufgetaucht.
Dann müsste er aufgetaucht sein und er wäre in einem, also sagen wir mal so, besten Mannesalter.
Mhm. Aber jetzt gegenseitig bekämpft, also Sie haben ja vorhin gesagt, die gingen sich richtig aus dem Weg. Also da gibt es jetzt nicht einen Kampf zwischen einem Ranghohen und einem Rang niederen.
Es ist nichts dokumentiert bis jetzt, dass es tatsächlich so einen blutigen Kampf zwischen zwei Kudern gegeben hätte, obwohl die Luchse ja gern spielen, kämpferisch spielen, aber sie verletzen sich nicht, sondern sie gehen sich dann irgendwie aus dem Weg. Das ist auch irgendwie interessant, es gibt da so eine zeitliche Überlappung von Revieren, nicht nur räumlich. Das heißt, zu einer bestimmten Jahreszeit ist der da, zu einer anderen Jahreszeit vielleicht ein anderer an einer bestimmten Stelle. Also da gibt es gewisse Überlappungen, aber Luchse, also männliche Luchse haben ein großes Gebiet und da sind also entweder ein oder mehrere Weibchen. Mhm. Je höher der Luchsbestand, desto intensiver natürlich. Und da entstehen dann sozusagen, entsteht die Vermehrung.
Mhm. Und wie lang darf man jetzt eigentlich die Jungen bei der Mutter bleiben, bis die werden ja dann verjagt irgendwann und müssen sie ihr eigenes Revier suchen.
Also das geht faktisch von der Geburt etwa ein Jahr, weil dann
im Mai, haben sie gesagt, können wir so ungefähr auf die Welt.
Genau, und im darauffolgenden Winter oder Spätwinter ist ja die Luchsin schon wieder empfängnisbereit. Und dann ist irgendwie die Phase der Betreuung der Kinder aus dem letzten Jahr zu Ende.
Der Naturfotograf Bernd Fischer ist zu Gast heute bei uns und wir sprechen über sein letztes Projekt, da er 5 Jahre lang Luchse im Bayerischen Wald begleitet und porträtiert und natürlich in dieser Arbeit ganz schön viel eigentlich auch über das Familienleben der Luchse gelernt. Und gerade haben wir gehört, wenn die kleinen Luchse nicht einmal 1 Jahr alt sind, dann beginnt wirklich der Ernst des Lebens. Dann müssen sie sich ein eigenes Revier suchen. Die Fachleute sagen, ein Streifgebiet. Nach was muss so ein kleiner Luchs da schauen, was für ihn geeignet war, Herr Fischer?
Also erstens einmal ist ein Gebiet nicht geeignet, wo schon ein residenter, starker Kuder ist, der ihn nicht gern in der Nähe mag.
Mhm. Was er merkt, wenn er seine Nase einsetzt, weil der dann irgendwo markieren, wenn ich richtig aufgepasst habe.
Also die Reviere sind ja durchzogen von Wegen, die man eigentlich nur im Winter spüren kann, wenn man die Spuren sieht. Ansonsten haben aber die Luchse ein Duftinformationssystem. Die setzen so viele Düfte ab, wir haben verschiedene Drüsen und dann natürlich den Urin und da markieren sie. Und das riecht natürlich der Junge auch, hoppla, da ist schon einer. Andererseits, wenn er jetzt weit läuft und kommt jetzt in einen Wald und er riecht überhaupt nichts mehr von Luchsen, dann kann es passieren, dass er wieder umkehrt. Weil ein völlig unbesiedeltes Gebiet ist jetzt nicht automatisch sozusagen ein optimales Gebiet, weil er hat ja im Prinzip auch den Auftrag, sozusagen den biologischen Auftrag.
Er muss sie auch vermehren.
Er soll sie auch vermehren. Mhm. Also Luchse, junge Luchse setzen sich in Bewegung und sozusagen zwischen den Revieren und suchen ein Gebiet, das leer ist. Natürlich stirbt da mal irgendwo ein Kuder, dann wird die Stelle neu besetzt. Mhm. Aber wenn sie weitergehen, dann kann es auch sein, dass sie wohin kommen, aber keine Luchse mehr sind. Und dann kann es sein, dass sie nicht mehr weitergehen. Das ist auch der Grund, warum die Luchse gar keine so große Ausbreitungsmobilität haben.
Also die suchen praktisch gezielt ein Grenzgebiet, kann man sagen, oder?
So ungefähr.
Was an ein bestehendes Luchsrevier grenzt. Also die meisten bayerischen Luchse leben schon im Bayerischen Wald, oder?
Ja, und zwar eigentlich im Nationalpark, aber auch im vorderen Bayerischen Wald. Also der komplette Bayerische Wald, der größte Teil und noch eine größere Fläche vom Böhmerwald, der angrenzt. Und das geht bis ins Mühlviertel nach Österreich. Das ist eine Population. Mhm. Angrenzend, natürlich angrenzend wäre jetzt der Oberpfälzer Wald, aber der ist noch nicht richtig besiedelt. Also das sind höchstens gelegentliche Beobachtungen. Und dann kommt eine kleine Population, wirklich kleine Population im Steinwald und im Fichtelgebirge. Mhm. Und drum ist jetzt sozusagen das wissenschaftlich betreute Projekt besteht darin, durch gezielte Wiederansiedlungen sozusagen dafür zu sorgen, dass die Brücken geschlossen werden und dass letztendlich eine Verbindung zwischen den beiden größten Populationen hergestellt werden, nämlich Harz im Norden und Bayerischer Wald im Süden. Mhm. Und dazwischen haben wir dann Thüringer Wald und so weiter. Und da ist jetzt aktuell auch Wiederansiedlung angesagt, sodass also man hoffen kann, dass es irgendwann ein geschlossenes, ein größeres geschlossenes Gebiet gibt.
Mhm. Also in den 70er Jahren sind ja die Luchse im Bayerischen Wald wieder angesiedelt worden. Die waren, glaube ich, aus den Karpaten ursprünglich, oder?
Richtig, ja, die meisten Wiederansiedlungen stammen aus dem Gebiet des sogenannten Karpatenluchses, weil also früher, als der Luchs noch nicht ausgerottet war, war vermutlich diese Unterart, also dieser Karpatenluchs, auch in ganz Mitteleuropa dominant. Mhm. So, und man hat also dann in der Folge immer wieder Luchse aus Rumänien, aus der Slowakei ausgewildert, aus Wildfängen, oder man hat sie sozusagen auch aus Gehegen, wo solche Karpatenluchse hervorgegangen sind, da entnommen.
Funktioniert das, oder? Wenn der in Gefangenschaft geboren ist, dass
das ist nicht so einfach. Ja, also da gibt es auch ganze Phasen, wo sie diese Tiere beobachten, inwiefern sie also sozusagen, ob sie auch erstmal komplett gesund sind, keine genetischen Defekte haben und ob sie also ihre natürlichen Eigenschaften.
Aber sie müssen ja auch was lernen, oder? Also Oder kann ein Luchs vom Instinkt her schon jagen? Oder muss er das von der Mutter erst lernen?
Also ich als Laie, das finde ich ein ganz guter Status. Ich habe immer gelernt in der Natur, durch die Natur. Indem ich draußen bin, sehe ich Sachen, ziehe meine Schlüsse und dann bin ich auch in Anführungszeichen Fachmann.
Haben Sie das beobachten können?
Ich lerne vieles, wo ich denke, aha, so verhält es sich, auch das mag er und so weiter. Mhm. Aber ich würde sagen, gewisse Disposition ist von vornherein da, das sieht man ja schon bei den allerkleinsten Luchsen, wenn da vielleicht ein Käfer vorbeikrabbelt, schon wird er noch geschlagen. Da ist ein Reflex da. Mhm. Aber das eigentliche Jagen, das wird man schon lernen müssen von der Mutter. Das ist bei allen Katzen so, dass die ihre Jungen mitnehmen und dann wird sozusagen bei der Jagd durch das Zuschauen, durch das Imitieren, wird dieses Verhalten erlernt. Und wenn er dann allein ist sozusagen, dann geht es halt auch wahrscheinlich bescheiden los, Fehlversuche, kleine Beute, da ist die Maus dann auch besser als nichts.
Ja, na klar, der ist auch noch gelernt, dabei.
Ja.
Da braucht auch nicht 100. Aber ja, klar, wird der nicht gleich mit einem ausgewachsenen Reh anfangen.
Ja.
Mhm. Er muss ja auch schauen, wie der erwachsene Luchse, dass er für sich das Optimale findet zwischen
so
Aufwand und Ertrag. Und wenn er die Maus am leichtesten erwischt, dann nimmt er die. Und wie lange wird es wohl dauern, bis er dann erwachsen ist? Also geschlechtsreif weiß man ja, wie lange das dauert, oder? Wie lange ist das beim Luchs?
Also ich würde sagen, das zweite Lebensjahr, also das erste, das ist sozusagen unter mütterlicher Betreuung. Mhm. Das zweite ist bereits ein Jahr, wo er sich selbstständig machen muss, sowohl territorial als auch von seinen ganzen Verhaltensweisen her. Und entweder er schafft es oder er schafft es nicht.
Mhm. Und als Katze hat er wahrscheinlich die größeren Chancen, dass er gleich eine Familie gründet, wie als Kuh da, wie man in der Fachsprache sagt, als männlicher
also
Luchs,
das
oder?
Das übersteigt jetzt meine...
Stell mir vor, weil die muss ja nicht so viel... Oder haben die Katzen untereinander auch Konkurrenz?
Ja, selbstverständlich.
Aha.
Also es ist schon so, dass der Luchs ist eigentlich ein Einzelgänger.
Mhm.
Er ist ein Einzelgänger. Also es gibt da eine Phase, wo sich Mann und Frau finden.
Ja, kurzzeitig.
Und der Rest ist dann im Prinzip singulär. Natürlich laufen sie sich über den Weg.
Mhm.
Aber da ist fast so, dass sie sich mehr über diese Duft-Infobotschaften austauschen, als durch persönliche Begegnungen. Wobei, man müsste jetzt draußen hocken mit Nachtsichtgeräten und mal schauen, wie so Luchsbegegnungen stattfinden.
Da kann man die Tiere ja tracken. Das ist ja, bringt ja auch ganz tolle neue Erkenntnisse.
Ja.
Zum Beispiel bei Rehe, da war immer die Meinung, dass quasi das Reh ist, wo es ist, und dann kommt der Bock und dann kommt es zur Paarung. Also das Reh bleibt immer stationär praktisch und der Bock läuft rum. Mit dem Tracken haben sie festgestellt, es ist nicht immer so, manchmal ist es so, aber oft ist es genau umgekehrt. Das Reh sucht den Bock, wo auch immer er ist, und dann kommt es erst wieder in ihr Revier zurück. Also Trecken finde ich ganz eine spannende Frage. Aber das wissen Sie jetzt auch nicht zufällig, ob die Luchse getreckt werden.
Telemetrie, also dass die einen Sender haben, das gibt es natürlich. Und die Sender werden natürlich auch immer so gemacht, dass das nicht lebenslänglich dran ist, doch eine Behinderung, sondern dass man einer gewissen Zeit abfällt. Was ich jetzt gerade gehört habe aus dem Nationalpark, da ist ein Besender, der Wolf, der hat sich
Wolf
in Bewegung gesetzt, Wolf.
Aha.
Und der ist dann genau diesen Weg, Oberpfälzer Wald vermutlich, dann Erzgebirge, und dann war er plötzlich in Polen. Jetzt habe ich gehört, jetzt ist er irgendwie falsch abgebogen. Jetzt ist er irgendwo Richtung Katowice, mitten in ein Mordsiedlungsgebiet gekommen. Naja, da wird er schon wieder umdrehen oder es endet tragisch. Aber die können, also Wölfe noch mehr als Luchse,
die wandern
Riesenwanderung machen. Und durch die Telemetrie hat man da, durch die Peilsender und so weiter, sehr gute Möglichkeiten, das genau zu beobachten.
Die zu beobachten, wo die sich bewegen. Also es ist hochspannend mit Erna Fischer. Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat. Und bei uns geht es ja heute um die Luchse. Und wir haben ja schon gehört, die Luchse haben eigentlich keine natürlichen Feinde. Aber wenn die Jungen sich ein eigenes Streifgebiet, wie die Fachleute sagen, suchen müssen, kann trotzdem einiges schiefgehen. Und viele erreichen einfach das Erwachsenenalter gar nicht. Herr Fischer, was sind da die Faktoren, wo man sagen muss, das hat jetzt halt einfach nicht gelangt für den Kleinen?
Naja, Jungtiere sind generell anfälliger. Also voriges Jahr war beispielsweise im Gehege da in Ludwigsthal, hatte die Katz drei Junge und ein Junges ist dann tot gewesen, wo man denkt, die haben da alles im Gehege, keine Gefahren, ausreichend Futter, kein Verkehr.
Ja.
Also jedenfalls die Anfälligkeit für eine frühe Mortalität ist bei den Jungen wesentlich größer. Und wenn sie dann jetzt sozusagen als Jungspunde unterwegs sind, dann kann es auch sein, dass sie von Residenten Luchsen vertrieben werden aus optimalen Gebieten,
ja,
und dass sie dann irgendwie
haben sie
nicht richtig gesund sind, nicht richtig genährt, nicht richtig kräftig, und also das richtige Luchsalter erreichen eben leider nicht alle.
Jetzt hat ja jeder von uns natürlich schon Fotos von unseren größten heimischen Katzen gesehen, vom Luchs. Die allermeisten sind in Gehegen aufgenommen. Sagen Sie gerne mal nochmal, wie einer Buch genau heißt, wenn man wirklich mal die Bilder von Luchsen in freier Wildbahn sehen will.
Naja, also wenn Sie über das Gehege, die beiden Gehege im Nationalpark reden wollten, dann müssten Sie sich eigentlich mit Marco Heurich mal zusammensetzen.
Ja.
Der ist nämlich der Leiter für beide. Und da bin ich jetzt auch nicht so ganz bewandert.
Nein,
ich meine,
wie einer Buch genau heißt und wo sie erschienen ist, wo man eben die sieht, die in freier Wildbahn fotografiert worden sind.
Ja, also das Buch heißt Der Luchs oder Luchs, Schattenwesen und Lichtgestalt. Und das ist auch so eine Anspielung, weil er ist ja immer im Schatten, er ist versteckt, er ist nachtnächtlich und Lichtgestalt, das war mein Titelfoto. Und dass man also wirklich, und er ist ja, er ragt ja heraus in seiner Schönheit und seiner Besonderheit. Und das Buch, das ist also heuer erschienen beim Ökom Verlag, und da habe ich also tatsächlich meine Erlebnisse aus diesen 5 Jahren in einzelnen Kapiteln zusammengestellt und wo diese einzelnen Abschnitte des Fotografierens dokumentiert sind, und ich habe dann entsprechende Geschichten dazu formuliert, nicht erfunden, sondern
genau,
wie dieses Erleben, dieses Zusammenleben, übertreibe ich ein bisschen, mit dem Luchs sich tatsächlich vollzogen hat. Und um das Ganze noch runder zu machen, damit es also nicht nur der Bayerwald-Luchs ist, habe ich also auch Luchslandschaften aus ganz Europa, aus der Schweiz, aus Österreich. Ich war im Nationalpark Kalkalpen, Slowenien, Rumänien und so weiter dazugenommen, damit man sieht, so schaut es aus, wenn der Luchs ein optimales Habitat hat.
Und jetzt gehen wir doch einmal aus Ihrem Fachbereich raus und sagen wir, ja, wir Normalsterbliche möchten heute auch mal einen Luchs sehen oder vielleicht auch mal fotografieren. Haben wir vorher schon kurz angesprochen, in der Gehegezone vom Nationalpark gibt es einen. Eine Hörerin hat sich gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass auch im Wildpark Poing gibt es auch Luchse. Aber in der Gehegezone, da ist schon sehr naturnah, jedes Umfeld. Also das ist natürlich für ein Foto auch toll.
Ja, also das muss man schon sagen. Also das hat der Nationalpark Bayerischer Wald sehr gut gemacht. Die haben in sehr natürlichen, felsdurchsetzten, walddurchsetzten Gebieten dann große Gehege angelegt. Und da ist übrigens gar nicht einmal so klar, dass man sofort einen sieht oder
das
dass man ein Büttel
so
macht, sondern da kann man sich auch ruhig den ganzen Tag hinstellen. Und das ist also eine sehr schöne Alternative, also zum draußen herum irren. Also
ja,
wahrscheinlich,
das macht man ja gar nicht.
Ich wäre auch herumgeirrt, wenn ich das gemacht hätte, abgesehen davon, man kann ja gar nicht im Nationalpark da hingehen, überall wo man will. Es gibt Kerngebiete, die sind gesperrt. Also das ist eine echte Alternative, und da sieht man also Luchse, und diese Luchse, die können sich auch vermehren, die haben auch natürliche Verhaltensweisen, bis auf die Tatsache, dass sie nicht jagen. Aber das haben wir noch nicht gesagt. Der Luchs ist auch ein Verwerter von Aas. Wenn er also ein totes Reh findet, ein verändertes Reh, ein Fallwild, also in den Kalkalpen meiner Gemsen von der Lawine, dann nimmt er die auch. Also er ist sozusagen Fleischfresser.
Ist auch artgerecht, wenn er tote Tiere serviert.
Genau.
Und wie können Sie die vermehren? Und sind da männliche und weibliche Luchse in einem Gehege?
Naja, die versuchen das schon immer so zu steuern, dass also Vermehrungspotenzial da ist. Also, wobei sie es oft nicht wissen. Die können auch mal einen Luchs aufnehmen und dann stellt sie raus, der bringt nichts zustande, also ein Guter.
Also,
ja, oder aber das empfängnisbereite Weibchen würde sterben und dann ist es eben weg. Da kann man auch nicht so ganz schnell Ersatz beschaffen. Und dann will man ja nach Möglichkeit, so stelle es mir ich jetzt jedenfalls vor, halt danach trachten, dass gerade diese Unterart der Karpatenluchs sich dann im Gehege vermehrt.
Aber ist es auch schon vorgekommen, dass eine Luchsdame Junge gekriegt hat, obwohl kein Kuder im Gehege war?
Also So weit ist es, glaube ich, noch nicht gekommen, aber das, was Sie ansprechen, das ist wahr, dass einmal ein freilebender Luchs sogar in das Gehege in Neuschenau reingekupft ist.
Das habe ich gemeint,
und
ja.
Das war also sicherlich auch während der Phase, wo die Katzen trächtig sein können. Das könnte durchaus sein, aber dass die Luchse auch manchmal um die Gehege rumschleichen, die Wölfe übrigens auch, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass da eben die das mitkriegen, weil Luchse sind ja laut, die rufen ja und sie riechen, also sie verströmen
die
Duft und setzen Marken,
trotzdem.
Die kommunizieren,
ob jetzt das
auch über Gefängnismauern.
Oder nicht. Ja, genau. Und Mauern sind ja keine, sondern das ist ja bloß ein Maschendrahtzaun.
Ja.
Also da kann man auch durchsengen.
Ja.
Und vor allem, wie Sie gesagt haben, der hört ja wie ein Luchs, da können die sich schon verständigen. 11.45 Uhr ist jetzt schon, waren dreiviertel zwölf. Und der Bernd Fischer ist noch zu Gast bei mir. Er ist Jahrgang 49. Herr Fischer, von klein auf, wie ich weiß, sind Sie naturbegeistert und waren draußen unterwegs. Und der Luchs, das haben Sie ja in der ersten Stunde erzählt, war ja von Anfang an quasi Ihr Traumfotomotiv. Dieser Traum ist für Sie in Erfüllung gegangen. Und ich wollte Ihnen gern zum Abschluss noch fragen, jetzt überblicken Sie ja doch schon eine gewisse Lebensspanne, wenn ich das so sagen darf. Wie hat sich eigentlich in dieser Zeit das Verhältnis zwischen Luchs und Mensch in Bayern verändert, Ihrer Einschätzung nach?
Also ich würde sagen, im Positiven, es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also vorher war es ja faktisch ein Nichtverhältnis. Oder aber, wenn einmal irgendwo tatsächlich einer auftaucht ist, Schrecken, also Angst oder sonst was. Und inzwischen ist die Akzeptanz sicher größer. Aber das gilt jetzt sicherlich nicht für alle. Witzigerweise, glaube ich, sind die Großstädter, die weit weg von der Natur sind, viel mehr offen für Wildtiere, auch jetzt
ja,
für Wolf.
Ja, die sind von alles begeistert.
Ja, während die Vorbehalte bei älteren Leuten, also dann vor allem da, wo gerade noch Natur ist, oft noch größer ist. Und es gibt, das muss man auch klipp und klar sagen, nach wie vor, also fanatische Luchshasser unter den Jägern, weil die Angst haben, dass der Luchs ihnen die Rehe wegfrisst, wobei man ja dann in diesem Sinne wohl ein Denken vor uns hat, die Rehe kehren mir, das ist faktisch meine Beute und eigentlich ist ja die Natur, sollte sie ja sich selbst überlassen sein.
Also aber wir haben von natürlich jetzt, auch darüber berichtet, gell, über diese Luchspfoten, die abgeschnitten worden sind
also
und
es
extra
gibt noch schlimme Sachen, also,
wo man die, wo es gefunden werden, also es war niemand, der sich eigentlich nicht gut fühlt damit, dass jetzt ein Luchs
also umbringt, insofern kann also das Wildtier auch polarisieren, es gibt Unbelehrbare, aber generell würde ich schon sagen, ist besser geworden, weil zum Beispiel das, glaube ich, habe ich auch schon mal im Telefon schon gesagt, es gab einen Fall, das ist aus den 70ern belegt gewesen, da hat ein Förster in Frauenau einen Luchs geschossen und hat dann erzählt, der Luchs hat ihn und seinen Hund bedroht und er hat gemeint, der ist Tollwut befallen und hat ihn geschossen. Wenn das heute passiert hätte, gäbe es wahrscheinlich einen Aufschrei, Gott sei Dank. Ja, jetzt kann nicht jeder mehr jeden Schmarrn daherreden, aber generell würde ich schon sagen, gerade wenn es um einen Luchs geht, ist es eine positive Entwicklung. Die Akzeptanz hat zugenommen und er ist jetzt auch ein bisschen im Bewusstsein angekommen, jetzt gerade durch diese Wiederansiedlungen. Die Leute sagen, man liest nur noch vom Luchs. Luchs im Pfälzerwald, Luchs im Schwarzwald, Luchs im Thüringerwald und Luchs in Sachsen, überall. Und das ist, finde ich, positiv. Also wir haben ja so viel Negatives und dann ist es auch nicht schlecht, wenn einmal was Positives passiert.
Ja, und der Luchs, das muss man jetzt auch sagen an der Stelle, hat ja gegenüber Wolf oder gar Bär natürlich den Riesenvorteil, vor dem muss niemand Angst haben, auch nicht Angst um seine Weidetiere. Also plus, man sieht ihn ja nicht. Also wenn man nicht jetzt gerade vom Nationalpark beauftragt ist, sich in der Tarnzelt zu setzen, wie Sie.
Wobei, wenn ich das sagen darf, eigentlich übernimmt man ja, wenn man einen Wald betritt oder Natur betritt, auch selber eine Verantwortung. Also ich bin in vielen Wäldern unterwegs gewesen, wo Bären sind, habe keine Angst gehabt, bin also sogar einer Bärin mit Jungen begegnet. Und man kann sich durch ein richtiges Verhalten sehr wohl schützen. Nur glauben eben viele Menschen, ich kann alles machen und wenn dann ein Wildtier sich anders verhält als erwartet, dann heißt es abschießen. Also insofern würde ich jetzt auch den Bären nicht überbewerten, weil es gibt Länder, die koexistieren wunderbar mit Bären.
Ja.
Aber der Luchs ist, wie Sie richtig sagen, harmlos, weil er sich eben nicht vergreift.
Genau,
an den Waren und Besitztümern des Menschen.
Genau, und wir können alle seine Schönheit genießen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, unter br-heimat.de ist eine kleine Auswahl der Bilder und auch die Information zu seinem Buch von Bernd Fischer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch heute. Ich habe es super spannend gefunden. Ganz schöne Einblicke.
Vielen Dank.